Der 11. September, die Finanzkrise, die Corona-Pandemie, all diese Ereignisse haben in den vergangenen Jahren den Markt erschüttert. Nassim Taleb prägte für solche Extremereignisse den Namen Schwarzer Schwan-Ereignis. Die aktuellen Konflikte rund um den Globus lassen befürchten, dass das nächste Schwarze Schwan-Ereignis nicht weit ist. Was heißt das für Anleger? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Portfolio-Manager Andreas Beck. Und damit willkommen bei René will Rendite. Hallo Andreas, grüß dich.
Grüß Gott.
Was zeichnet ein schwarzes Schwanereignis aus?
Ja, das ist eine gute Frage zum Einstieg, weil viele Menschen verstehen darunter eigentlich etwas, was damit gar nicht gemeint ist. Und ich würde da vielleicht gleich mit einer Gegenfrage starten. Was hättest du denn im Kopf als schwarzes Schwanereignis?
Also ich habe da im Kopf Ereignisse, die man nicht kommen sieht, die aber extrem selten sind, aber dann auch extreme Auswirkungen haben auf die Märkte. Ich hatte ja in meiner Anmoderation schon ein paar genannt, 11. September, Finanzkrise. Das waren Ereignisse aus dem Nichts, also scheinbar aus dem Nichts heraus, die aber dann natürlich alles verändert haben.
Ja. Also eigentlich kommt der Begriff schwarzer Schwan aus der Wissenschaftstheorie und der Logik und der bezeichnet eigentlich ein anderes Phänomen und ein anderes Problem. Und die Beispiele, die man jetzt gesehen hat, extremer Verwerfungen am Finanzmarkt, die treffen dann auch sehr gut zu auf diesen ursprünglichen aus der Logik kommenden Begriff des schwarzen Schwans. Und da geht es eigentlich nicht um Seltenheit. Also entwickelt hat diesen Begriff oder in die Alltagssprache ist dieser Begriff gekommen, weil der Logiker Karl Popper das in einem Beispiel genannt hat. Karl Popper hat sich darüber Gedanken gemacht, was können wir eigentlich wissenschaftlich aussagen, was ist eigentlich eine wissenschaftliche Aussage. Und er hat geklärt, dass es sozusagen eine falsche Vorstellung von Wissenschaft ist, dass da Wahrheiten gefunden werden.
Genau, das ist dieses Thema Falsifizieren und Verifizieren, ne?
Ja, genau. Man hat früher mal gedacht, die Aufgabe eines Wissenschaftlers ist, wahre Aussagen zu finden, etwas, eine These zu verifizieren. Und Popper hat gezeigt, dass wissenschaftliches Arbeiten gerade darin besteht, dass das nicht geht. Und jedes Finden eines Irrtums ist wissenschaftlicher Fortschritt. Und als Beispiel nannte er, alle Schwäne sind weiß. Ja, ich kann diese Aussage nicht beweisen, weil selbst wenn alle Schwäne, die ich bislang gesehen habe, weiß waren, heißt es nicht, dass ich nicht irgendwann mal auch einen nicht weißen Schwan finde. Ich kann diese Aussage nur verifizieren, wenn irgendwo in Australien irgendwann ein schwarzer Schwan gefunden wird, dann ist genau das ein wissenschaftlicher Fortschritt, weil ich habe eine Falsifizierung einer These und muss eine neue These bieten. Und wenn man sich die ganze Entwicklung der Wissenschaft anschaut, dann ist es tatsächlich genau das. Also man kann es nicht sagen, dass Newton nicht wissenschaftlich gearbeitet hätte, sondern der hat halt sein Thesenmodell aufgemacht. Und das hat auch funktioniert, bis Einstein Gegenbeispiele gefunden hat. Und dann ist es über den Haufen geworfen worden und es kam ein neues Modell. Und das existiert aber auch nur genau so lange, bis wieder jemand Widersprüche darin findet. Also es falsifiziert und das ist der wissenschaftliche Fortschritt. Also wissenschaftliches Arbeiten bezeichnet immer einen Prozess, wie ich arbeite. Und es bezeichnet nicht ein Ergebnis in dem Sinne, dass das wahr ist. So, und diese schwarze Schwan beschreibt also dieses grundsätzliche Problem in der Art, wie wir arbeiten. So, warum ist das jetzt für den Finanzmarkt extrem relevant? Weil was ist denn wissenschaftliches Arbeiten eigentlich? Die Grundlage von allen wissenschaftlichen Arbeiten ist, man nennt das Modellbildung. Damit ist Folgendes gemeint. Die Wirklichkeit an sich ist unscharf, unklar. Darüber können wir gar nicht sprechen. Wir müssen uns einigen auf eine grobe Vereinfachung. Wir müssen Begriffe zum Beispiel einführen. Und solche Begriffe sind immer eindeutig definiert und damit ist es klar, was geht. Und dann kann ich Zusammenhänge zwischen Begriffen herstellen, zwischen Schwankungen und Aktienmarkt und Rendite und so weiter. Aber da muss ich immer vorher diese Begriffe definieren. Was ist überhaupt eine Aktie? Was ist ein Unternehmen? Was ist ein Gewinn? Was ist eine Währung? Und dann kann ich innerhalb dieses Begriffraums kann ich dann Zusammenhänge aufspannen und das kann ich dann im Idealfall sogar mathematisieren. Ich kann es in Zahlen übersetzen und dann kann ich sozusagen meine Modelle bilden, mit denen ich dann ganz konkret arbeiten kann und auch Prognosen machen kann oder auch ein Risikomanagement betreiben kann. Und das Problem, mit dem am meisten Geld vernichtet wird, ist das Problem, dass es immer eine Unschärfe gibt zwischen der Wirklichkeit und dem Modell. Ja? Weil das Modell immer eine grobe Vereinfachung ist und es ja gar nicht anders geht. Und das heißt, ich habe immer so einen Graubereich zwischen Wirklichkeit und Modell und in diesem Graubereich entstehen dann die großen Katastrophen.
Ich habe dazu auch den schönen Satz gelesen, nämlich, dass die Schwarze-Schwan-Theorie besagt, dass das, was man nicht weiß, viel wichtiger ist als das, was man weiß. Und man kann sich auf alle Eventualitäten vorbereiten, um dann doch kalt erwischt zu werden.
Ja, das ist eben, das trifft meiner Meinung nach nicht so ganz den Punkt. Nehmen wir die Finanzkrise, weil die ist ja so das Musterbeispiel, das auch auf Basis dessen Nassim Taleb ja dann auch sein Buch geschrieben hat, über was ein Bestseller wurde und was auch wirklich sehr lesenswert ist. Also die ganze Finanzkrise ist ja dadurch ausgelöst worden, dass man ein gewisses Modell hatte, wie Banken Risiken bewerten müssen bei Krediten. Und das ist sogar noch verschärft worden. Die Europäische Bankenaufsicht hat zum Beispiel die Banken dahingehend noch enger in ein Modell gezwungen, als sie gesagt hat, ihr dürft Kredite nicht mehr selber bewerten, ihr müsst euch auf eine der großen drei Ratingagenturen verlassen. Nur dieses Rating darf verwendet werden, wenn es darum geht, wie viel Risikobudget ihr bereithalten müsst und als wie risikoreich ihr Kredite einklassifizieren dürft. Also Kredite auch in dem Sinne, verbriefte Kredite, Anleihen und so weiter. Pfandbriefe. So, jetzt habe ich also ein Modell. Und zu der Zeit, als die Bankenaufsicht das gesagt hat, war das auch okay, weil die Welt war so, dass ich da natürlich eine Unschärfe hatte. Ratingagenturen sind auch nicht allwissend und ich hatte relativ einfach verbriefte Kredite, ich hatte relativ einfache Anleihen, die den Markt dominiert haben und in diesem Umfeld war das auch okay. Aber jetzt passiert immer das Gleiche am Finanzmarkt. Das entsteht also im Graubereich. Eine Unschärfe. So, und jetzt kann ich, wenn ich das verstanden habe, das ausnützen zu meinen Gunsten. Ich kann jetzt extra Wertpapiere konstruieren, die vollkommen sinnlos sind, die nur dazu gedacht sind, dieses Modell auszuspielen. Also ich weiß, wie das Modell bewertet, also baue ich jetzt Wertpapiere, die genau so designt sind, dass sie in diesem Modell als risikoarm erscheinen, egal wie risikoreich sie wirklich sind. Das heißt, für die ganzen Konstrukteure dieser verbrieften Hypothekenkredite, die zur Explosion geführt haben, weil sie mit AAA gerettet waren und in Wirklichkeit Schrotthypotheken beinhaltet haben, die waren alle nicht überrascht, dass da in Wirklichkeit Risiken drin sind, sondern das ist einfach the name of the game. Die Bankenaufsicht gibt was vor und jetzt entsteht ein Graubereich und jetzt gibt es sozusagen einen eigenen Berufszweig, der nur dazu da ist, diesen Graubereich auszunutzen. Das klingt jetzt kriminell, ist aber nicht kriminell, sondern das liegt immer daran, dass ich eben diese Unschärfe habe zwischen Wirklichkeit und Modell. Und ein schwarzer Schwan ist es immer dann, wenn dieses, man nennt das Modellrisiko in der Fachsprache, wenn dieses Modellrisiko zuschlägt. Also jetzt habe ich erstmal diesen Graubereich, der ist erstmal nicht so schlimm, alles funktioniert. So, dann stürzt sich ein Teil der Industrie darauf, das auszunutzen, baut spezielle Papiere. Diese Papiere werden dann natürlich als attraktiver wahrgenommen, weil ich mehr Risikoprämie vereinnahmen kann als sozusagen das Sicherheitsrating anzeigt. Sie ist attraktiver als andere Wertpapiere. Dann besonders naive Häuser, wie zum Beispiel unsere Landesbanken, kaufen das dann wie wahnsinnig. Ja, die Landesbanken waren extrem modelltreu. Ja, hatten, auch das ist etwas, das ist nicht vom Himmel gefallen. Die Landesbanken, die hatten ja gar keinen wirklichen Daseinszweck mehr, aber die hatten eine Gewährträgerhaftung, weshalb sie günstig Geld aufnehmen konnten und Anleihen kaufen konnten. Die Gewährträgerhaftung ist ihnen weggenommen worden. Das war von der EU ein Beschluss, weil das ein unfairer Vorteil war. Und es hatten die überhaupt nichts mehr, sie wussten gar nicht mehr, wozu es gibt. Also haben sie sich darauf besonders gestürzt, haben wie wahnsinnig diese Papiere gekauft. Okay, und dann fliegt es einem halt um die Ohren. Aber die, die es wirklich konstruiert haben, die haben kein Geld verloren.
Die waren dann vorher draußen.
Naja, beziehungsweise die haben halt die Gebühren verdient. Und zum Beispiel die Ratingagenturen, die also ganz wesentlich das erfunden haben, dass es überhaupt dazu kommen konnte, die haben dann, als sie angeklagt wurden, gesagt, oh, Entschuldigung, wir sind ein Verlag. Pressefreiheit, das ist eine freie Meinungsäußerung. Wir haben nie eine Anlageempfehlung gegeben. Wenn sich jemand nach unserem Rating richtet, ist er selber schuld. Und praktisch die Ratingagenturen haben so gut wie keine Schadenszahlungen leisten müssen, sind heute auch nach wie vor genauso im Geschäft. Und so kann man sich das immer vorstellen. Dann sieht die Bankenaufsicht das, dann denkt sie, oh, wir müssen unser Regelwerk ändern. Dann wird das Regelwerk so geändert, dass es auf diese Produktklasse besonders gut passen würde, aber es gibt wieder Unschärfen, weil es gar nicht anders sein kann. Das Modell ist immer einfacher als die Wirklichkeit. Ja, und dann gibt es halt neue Klassen von Wertpapiere, mit denen ich jetzt sozusagen das gleiche Spiel wieder machen kann und dann wieder und wieder und wieder und jedes Mal bricht halt eine Welt zusammen. Aber diese schwarzen Schwäne sind in Wirklichkeit nicht etwas, was selten ist, sondern das ist sowas Systemimmanentes, was man eben viel besser eigentlich als Modellrisiko bezeichnen würde.
Das Spannende ist ja auch bei schwarzen Schwänen, dass man im Nachhinein immer sagte, wieso hat es keiner kommen sehen? Das war doch so offensichtlich. Also sie sind im Nachhinein vorhersehbar und trotzdem aber erst dann irgendwie erklärbar.
Es ist eben nicht vorhersehbar.
Im Nachhinein doch irgendwie schon. Was war doch irgendwie, als die Finanzkrise dann da war, hat doch jeder gesagt, das war ja so offensichtlich, das konnte doch gar nicht gut gehen.
Nee, also da habe ich jetzt einen Chart dabei, der zeigt jetzt mal das eigentliche Problem. Also das eigentliche Problem war ja, dass die Amerikaner auch aufgrund von politischer Regelungen es jedem ermöglichen wollten, Eigentümer eines Hauses zu sein. Und es wurde dann auch automatisiert, dass übers Internet Hypotheken verkauft werden konnten und so weiter. Und die Immobilienpreise sind gestiegen. Also auch als Ninja war der Begriff, no income, no assets. Also ich konnte keine Sicherheiten bieten, ich hatte kein wirkliches Einkommen, konnte ich trotzdem einen Hypothekenkredit aufnehmen und eine Immobilie kaufen. Weil solange die Immobilienpreise steigen, ist das ja kein Problem, weil dann verkaufe ich halt in 5 Jahren mit Gewinn die Immobilie und dann kann ich auch meine Hypothek tilgen. Da waren noch Besonderheiten dabei, auf die gehe ich jetzt nicht ein, das reicht schon mal. Das heißt, solange die Immobilienpreise steigen, platzt dieses Modell nicht. Das platzt erst, wenn die Immobilienpreise nicht mehr steigen, weil dann plötzlich die Leute alle überschuldet sind und ja gar keine Sicherheiten stellen. So. Und wenn man jetzt diesen Chart anschaut, die Entwicklung der Immobilienpreise in den USA, dann sind die heute viel teurer als beim Platzen der Blase. Also man sieht, es ging bergauf, dann kam der Einbruch, dann kam die Erholung und eigentlich hätte man diesen Einbruch weglassen können. Also eigentlich, wenn die Zentralbanken anders reagiert hätten und die Bankenaufsicht anders reagiert hätten, dann hätte man es auch aussitzen können. So wie wir zum Beispiel auch die Griechenland-Krise einfach ausgesessen haben durch entsprechende Maßnahmen. Deswegen war diese Krise nicht vorhersehbar. Die ist ganz bewusst in Kauf genommen worden seitens der Zentralbanken. Also sie haben auch die Folgen unterschätzt, ja natürlich, als sie Lehman dann über die Klippe haben springen lassen. Aber das war nicht notwendig. Man hätte es auch anders regeln können. Und deswegen, also die Krise war nicht notwendig. Wir hätten auch genauso eine Welt haben können ohne diesen zwischenzeitlichen Einbruch am Immobilienmarkt.
Ja, wobei, ich meine, um jetzt Nouriel Roubini jetzt zu zitieren oder ihn zu erwähnen, er hat ja quasi genau das gesagt, was dann passiert ist. Also irgendwie, sie war schon, im Nachhinein war sie irgendwie erklärbar, weil auf dem Papier war sie im Nachhinein völliger Wahnsinn, diese ganzen verbrieften Kredite oder halt auch so eine Corona-Pandemie, die ist ja auch im Nachhinein irgendwie erklärbar. Wie es dazu kommen konnte. Durch halt irgendwie ein Virus bricht aus, wir sind nicht darauf vorbereitet, extreme Ereignisse und so weiter. Und erst dann wird es erklärbar, aber irgendwie in dem Augenblick, da sind alle überrascht.
Na, man muss demütiger sein. Ich habe gewisse Risikofaktoren. Und ich kann jetzt immer Bücher darüber schreiben, dass diese Risikofaktoren eskalieren. In 99% der Fälle eskalieren sie nicht. Zum Beispiel auch diese ganzen Risikoexperten, die reich geworden sind in der Finanzkrise, deren Hedgefonds haben nachher nicht mehr funktioniert. Also gibt es ganz spektakuläre Beispiele, weil das war halt ein Treffer. Aber der Treffer hätte auch daneben gehen können. Eben, man konnte es nicht vorhersagen. Aber man kann diese Risikofaktoren beschreiben. Das ist natürlich auch eine hochwertige Dienstleistung. Das heißt aber nicht, dass wirklich dieser Zusammenbruch kommen muss. Eben zum Beispiel in der Euro-Krise mit Griechenland ist er nicht gekommen. Er hätte kommen können, aber es ist halt so gehandelt worden, und da kommen wir auch gleich dazu, warum das aus der Modellperspektive so relevant ist, dass es nicht zusammengebrochen ist. Man hat auch gesagt, wenn die USA die Zinsen erhöhen, dann fallen die Schwellenländer reihenweise um, weil die so stark im US-Dollar verschuldet sind. Ist nicht passiert. Ja? Hätte aber passieren können und dann hätte wieder jemand recht haben können. Aber so einfach funktioniert das nicht. Ich würde es mal so formulieren. Also ich glaube, das nennt man Historismus. Das ist ein Fehler im Denken des Menschen, dass wir uns die Vergangenheit immer verplausibilisieren und uns immer einreden, war ja klar, dass es heute regnet, so ungefähr. Ja? Das ist verrückt. Also selbst Leute, die Roulette spielen oder so, die denken, die haben das Gefühl, ja gut, es war dreimal rot, natürlich muss schwarz kommen. Oder es war dreimal rot, ja, dann kommt halt natürlich nochmal rot. Oder, also man verplausibilisiert sich immer so die Geschichte. Und in Wirklichkeit ist die Geschichte wahnsinnig ergebnisoffen. Und ich sag mal, in einer seriösen Geschichtsschreibung zum Beispiel würde heute niemand mehr davon sprechen, dass es eine konkrete Ursache gab für die Französische Revolution oder eine konkrete Ursache gab, warum der Erste Weltkrieg ausbrechen musste. das ist viel besser, wenn man das so in so Situationspotenzialen denkt oder auch eben in Risikofeldern denkt. Die können eskalieren, aber das hängt halt von den konkreten Handlungen der Menschen ab und von ganz vielen Dingen ab, die man nicht wissen kann, ob was eskaliert oder nicht. Ja? Und das ist die viel bessere Betrachtungsweise.
Ich wollte noch mal auf einen Punkt eingehen, den du gesagt hast. Und du hast gesagt, solche Ereignisse sind nicht selten. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt jede Woche irgendwie hier uns die Märkte um die Ohren fliegen. Das kommt ja nur alle paar Jahre vor.
Ja, manchmal hat man trotzdem den Eindruck, es gibt mehr schwarze als weiße Schwäne. Das ist die Frage, ist die Corona-Krise, ist das auch ein schwarzer Schwan? Ist jetzt der Einbruch am Immobilienmarkt, ist jetzt die starke Zinserhöhung ein schwarzer Schwan? Es ist immer so, sozusagen, ein schwarzer Schwan ist etwas, wenn so die Differenz zwischen Modell und Wirklichkeit aufpoppt. Ja, wenn ich in meinem Risikomodell auf eine Art und Weise vergröbert habe und dann schlägt mir das um die Ohren. Das ist etwas, was am Finanzmarkt eigentlich dauernd passiert, auch wenn es oft keine schlimmen Auswirkungen hat. Und insofern gebe ich dir recht, dass das wirklich so eskaliert wie in der Finanzkrise. Das ist natürlich dann tatsächlich selten. Aber dass sozusagen dieses Modellrisiko zuschlägt, das ist Alltag.
Ein klassisches Beispiel dafür wäre ja die Krise von dem LTCM-Fonds, als der von Nobelpreisträgern beratene Fonds, wo alles wunderbar funktioniert hat. Alle Modelle sind aufgegangen bis an den Tag, wo es dann halt einmal nicht mehr der Fall war.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Man nennt es Fat-Tail-Risiko. Also diese Modelle basieren ja immer darauf, dass ich die historischen Daten nehme, in denen ein Muster finde und dieses Muster dann auf die Ewigkeit in die Zukunft fortschreibe. Also anhand von einer Korrelation definiere ich eine Kausalität und eine Gesetzmäßigkeit. Und jetzt gibt es so diesen netten Spruch, der aber unglaublich wahr ist. In den Naturwissenschaften gilt ein Gesetz dann, sobald es entdeckt wurde. In den Finanzwissenschaften existiert ein Gesetz nur so lange, bis es entdeckt wurde. Ja? Weil das ist genau dieses Phänomen. Wenn irgendein Muster alle entdecken, dann wahrscheinlich verändert das die Welt und dann gilt es nicht mehr. Und diese extreme Theoretiker, die keine Ahnung haben vom Portfolio-Management, die sind unglaublich naiv im Umgang mit Modellen. Ja? Und deswegen ist es eigentlich es ist einfach ganz wichtig, dieses Modellrisiko viel stärker auch an der Universität zu unterrichten und auch die Studenten viel mehr darauf zu sensibilisieren, dass sie die ganze Zeit Methodenkompetenz lernen, aber dass das eigentlich alles nur innerhalb eines Modells gilt und das Modell ist nicht die Wirklichkeit. Punkt.
Das haben wir ja auch jetzt bei den Notenbanken gesehen, die ja ihre Modelle haben, Taylor-Regel und so weiter, und trotzdem ist die Inflation in die Höhe geschossen. Das müssen wir alles mal irgendwie wieder einfangen.
Ja, genau, natürlich. Auch die arbeiten mit Modellen und wie gesagt, das kann man jetzt nicht zu hart kritisieren, weil sobald ich was mathematisieren möchte, und das ist der Inbegriff von wissenschaftlichen Arbeiten, muss ich es erst in ein Modell packen. Aber ich muss mir einfach immer über diese Unschärfe im Klaren sein und ich muss mir immer im Klaren sein, wenn ich jetzt neue Regeln einführe, dass ich damit dass ich damit auch die Wirklichkeit verändere und dass damit das Modell, was ich aus den alten Daten gebaut habe, eigentlich schon deswegen nicht mehr gelten kann. Ja? Also ein Modell zu bauen, verändert die Wirklichkeit, den Alltag.
Also das ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Wenn ich versuche, irgendwie was jetzt nachzugucken und es in Worte zu pressen oder in Formeln zu pressen, dann gilt es nicht mehr.
Ja, Schrödingers Katze ist auch so etwas anderes. Da geht es eigentlich um die Unschärfe, dass ich nicht exakt messen kann. Und das ist auch so ein Märchen in der Finanzindustrie. Wenn ich mehr Daten hätte, wenn ich besser messen könnte, dann hätte ich dieses Modellrisiko nicht mehr. Das stimmt halt überhaupt nicht. Da gibt es das Beispiel passt jetzt vielleicht nicht genau, aber da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was damit gemeint ist. Wenn ich jetzt eine Glasfläche nehme und ich schieße mit einer Gewehrkugel dagegen, dann habe ich ein Einschussloch und wenn das ein gewisses Tempo hat, dann splittert das Glas. Also ich habe Risse im Glas. Ich habe nicht nur das Einschussloch, sondern ich habe auch Risse. Wie verlaufen diese Risse? Also ich kann nur vorhersagen, dass bei einer bestimmten Geschwindigkeit und Glasdicke und so weiter wird es Risse geben, aber ich kann eben nicht vorhersagen, wie diese Risse verlaufen. Und das Paradox ist jetzt so, je perfekter das Glas, je exakter die Einschussgeschwindigkeit dann optimiert wird und je exakter man weiß, wie viele Milligramm auf Milligramm Exaktheit die Patrone ist, umso weniger klar kann ich vorhersagen, wie diese Risse verlaufen. Wenn ich aber eine unsaubere Messsituation habe, zum Beispiel das Glas hat schon kleine Beschädigungen und so, und die Kugel ist nicht ganz gerade, dann kann ich Wahrscheinlichkeiten angeben, wo die Risse wahrscheinlich verlaufen. Ja? Also das ist so ein Beispiel, wenn ich es ganz exakt mache, kann ich erst recht in die Irre laufen. Ja? Und das ist auch am Finanzmarkt etwas, was schon unglaublich viel Schaden verursacht hat, dass wir inzwischen halt Hochleistungsrechner haben und unglaublich viele Daten sammeln und dass das diese Hybris, mein Modell ist doch die Wirklichkeit, eben noch verstärkt und dass damit nach wie vor der gleiche Schaden verursacht wird wie früher auch. Also es ist kein Messproblem, es ist ein Modellproblem.
Mhm. Genau, das ist ja, wie du schon sagst, der Glaube, ich brauche einfach nur mehr Daten, dann kann ich irgendwie bessere Vorhersagen treffen. Das stimmt halt nicht, weil einfach meine Modelle nicht perfekt sind.
Ja, die Modelle sind sogar falsch. Da habe ich jetzt auch einen Chart dabei, der das mal illustriert. Also wenn man das zu Ende denkt, dann ist es so, natürlich gibt es Modelle und wir müssen mit Modellen arbeiten, aber wenn man es zu Ende denkt, dann gibt es einfach grundsätzlich zwei Klassen von Modellen. Und die Musik spielt in der Frage, bin ich in der richtigen Klasse unterwegs? Und das ist leider etwas, was an den Universitäten zum Beispiel überhaupt nicht gelehrt wird. Da wird immer nur so getan, als gäbe es eine einzige Klasse von Modellen und tatsächlich gibt es aber zwei Klassen. Ich habe das hier an diesem Schaubild mal versucht aufzuzeigen. Unser ganzes Denken kommt aus der technischen Mechanik, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Dinge darstellen. Auch der Finanzmarkt. Leon Walras, die große Leistung der modernen Volkswirtschaft ist, dass ich volkswirtschaftliche Prozesse darstelle mit den Mitteln der technischen Mechanik. 1880 oder so war das. Und auch heute basiert noch volkswirtschaftliches Denken, Risikomanagement auf diesem Modell einer technischen Maschine. Mit technischer Mechanik ist Folgendes gemeint. Ich habe halt eine feste Umgebung und jetzt habe ich irgendeinen Input. Und jetzt kann ich anhand der Umgebung, wenn ich die exakt kenne, sagen, was mein Output sein wird. Ja? Also Input, Regel, Output. Alle Naturgesetze funktionieren in der klassischen Physik natürlich so, weil die Naturgesetze geben einen festen Rahmen vor. Und wenn ich dann die Kugel fallen lasse und ich kenne die Rahmenbedingungen, dann weiß ich, wann sie unten auftrifft. So. Und das, worüber man sich einfach im Klaren sein muss, das gilt nur in Systemen, die so statische Konfigurationen haben, also ein vorgegebenes Regelwerk. Die Regeln, die Naturgesetze ändern sich nicht über die Zeit. Ja, die sind halt immer gleich. Und das Gegenmodell sind Organismen. Organismen sind lernfähige Systeme und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbstreferenzielle Bezüge haben. Ich habe jetzt einen Input und der Input produziert nicht nur irgendeinen Output, sondern der verändert das System als Ganzes. Ja, und alle Systeme, bei denen ich zeigen kann, dass die Agenten lernfähig sind, muss ich wie Organismen behandeln. Und dann kann ich mit diesen klassischen Modellen gar nicht mehr arbeiten. Ich bringe wieder das Beispiel von vorhin mit den Zinserhöhungen. 2013 haben die USA angekündigt, die Zinsen zu erhöhen. Indien ist sofort in Zahlungsschwierigkeiten geraten und der indische Finanzmarkt stand vor dem Kollaps, weil hohe Verschuldung im US-Dollar und so weiter. 2023 passiert das Gleiche. Viel stärker erhöhen die Amis die Zinsen. In ihnen passiert gar nichts. Warum? Weil eben der gleiche Input jetzt zu einem anderen Output führt, weil das System sich angepasst hat. Man ist lernfähig. Und deswegen ist es so, dass ich diese historischen Daten und die Muster in den historischen Daten in einem Organismus, die darf ich nicht verwenden, um Zukunftsaussagen zu treffen, weil sich eben dadurch, dass es die gab, das System an sich schon verändert hat. Und der Finanzmarkt oder alle Gesellschaftswissenschaften zeichnen sich eben dadurch aus, dass man sie mit den Modellen der Organismen bearbeiten muss. Und da habe ich ein ganz anderes Sicherheitskonzept, als wenn ich in der technischen Mechanik arbeiten würde. Und das ist der Grundfehler.
Gut, dann lass mal die ganzen theoretischen Überlegungen, die wir jetzt angestellt haben, runterbrechen auf das, was das für mich als Anleger heißt. Ich meine, solche extreme Ereignisse sind nicht selten, hast du gesagt. Wenn man sich in der Welt umschaut, gerade jetzt meinetwegen Nahe Osten, da scheint ja irgendwie alles möglich zu sein. Da scheint ja das nächste extreme Ereignis nur zu warten. Oder auch irgendwie, wenn man ein bisschen weiter schaut, China, Taiwan, da scheint ja auch quasi alles möglich zu sein. Von irgendwie, es spielt weiterhin, bis es wirklich eskaliert mit wahnsinnigen Folgen. Wie kann ich mich denn auf sowas einstellen?
Ja, genau. Man kann nämlich ganz konkret daraus lernen, wie muss ich mein Portfolio aufbauen, sodass ich langfristig sicher bin, obwohl ich in einem sich ändernden System agiere. Ja, das kann man eindeutig dann auch herausarbeiten. Man nennt es dann Antifragilität oder Ultrastabilität als Zielstellung. Also das Problem ist sozusagen, Stress ist immer ungerichtete Energie von außen stört das System. Und wie reagiert das System? Und Ultrastabilität bedeutet, dass diese ungerichtete Energie das System noch stabiler macht. Ja? Und Risiko bedeutet, dass das System eben dann zusammenbricht. So, und jetzt, wenn wir uns in die technische Mechanik begeben, zum Beispiel einen Geldautomat, da gibt es halt eine Störung. Ja, jemand tritt gegen den Geldautomaten und diese Störung führt dazu, dass er jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Punkt. Erledigt. Also in der technischen Mechanik ist es so, man hat ein Stressereignis, ein unerwartetes Krisenereignis, ja, dann ist die Maschine halt kaputt. Und so denkt dann auch das klassische Risikomanagement. Ja? Dabei ist es im Organismus anders. Im Organismus bedeutet Stress erstmal nicht, dass es zum Stillstand des Systems kommt, sondern es bedeutet, dass sich das System anpasst. Also Stress ist immer eine Phase der Anpassung. Und die Lehman-Pleite, finde ich, ist da auch ein wunderschönes Beispiel. Da gab es mal so, in der New York Times war das, glaube ich, gab es mal so einen Bilderwitz dazu. Und da sieht man, wie im Hintergrund die Lehman-Bank eben zusammengebrochen ist und die Mitarbeiter mit ihren Kisten dieses ikonografische Bild dann aus der Tür laufen. Und vor dem Lehman-Gebäude, wo eben diese Mitarbeiter rauslaufen und wo eben die Lichter ausgehen, hat jemand einen Kiosk aufgemacht und auf dem Kiosk wurden lauter Utensilien angeboten mit Capitalism is dead. Ja? Tassen, Krawatten, Aufkleber. Ja? Genau, das ist eben der Witz des Kapitalismus. Sobald was zusammenbricht, entstehen Opportunitäten und es stürzen sich Leute da drauf. Oder anders formuliert, in Organismen bedeutet eine Krise immer eine Phase der Anpassung, ja? Und nicht die Phase des Zusammenbruchs. Und deswegen muss ich mein Portfolio so aufbauen, dass ich keine Angst vor Krisen habe, sondern Krisen sind einfach normal. Vielleicht gibt es irgendwo einen Krieg, vielleicht auch nicht. Vielleicht passiert dieses oder auch nicht. Das muss mir einfach egal sein. Ich muss mein Portfolio so bauen, dass es Survival of the Fittest, dass es sich gut anpassen kann an sich verändernde Situationen. Und das ist eben interessant. Da gehe ich nämlich ganz weit weg von den eigentlichen Modellrisiken. Die Modellrisiken, die sind immer, also diese auf Modellen basierenden Portfolios, die sind immer sehr spitz. Die gehen immer davon aus, dass was Bestimmtes dann auch im Muster sich ereignet. Und wenn es sich nicht ereignet, dann bricht vielleicht alles zusammen. Und gute Portfolios zeichnen sich dadurch aus, dass sie letztendlich überhaupt nicht modellorientiert sind, sondern dass sie nur die grundsätzlichen Fragen bedienen, wie kann ich eine Störung von außen dazu nutzen, dass auch wenn es jetzt schwankt, mein Portfolio, es in sich nicht gefährdet ist in seiner Ertragskraft.
Das heißt also, ich setze nicht auf Einzelaktien, weil bei Einzelaktien weiß ich nicht genau, ob die so eine Krise überleben. Ich weiß nicht, wie die Weltwirtschaft die Wirtschaft nach so einer Krise aussieht, welche Branche es noch gibt, welche Unternehmen es noch gibt, sondern ich setze auf quasi den Gesamtmarkt.
Genau. Fangen wir mit dem einfachsten Beispiel an, Diversifikation. Jetzt, wenn ich das nicht verstanden habe, dann könnte ich glauben, ich bin am sichersten unterwegs, wenn ich mir die 25 besten Unternehmen aussuche für mein Portfolio. Ich nehme nur Nvidia, Microsoft, nur das, was im Moment absolut Wahnsinn, was für tolle Unternehmen. Novo Nordisk, ja, das, wo wirklich gerade die Post abgeht. Dann habe ich einfach nicht verstanden, wie der Finanzmarkt funktioniert. Weil jetzt habe ich also 25 sagenhaft gute Unternehmen, die dann auch leider entsprechend teuer sind natürlich, ein schlechtes Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und so weiter, aber ich habe halt meine wirkliche Sicherheit, ich kann mich drauf verlassen. So, Tatsache ist, kein Mensch weiß, wer in 10 Jahren die großen Innovationen macht beim Quantencomputing, ob es da Nvidia überhaupt noch braucht, wie sich es weiter in der Chipindustrie, wie das weitergeht. Es gibt permanent neue Leistungsströme, es gibt Innovationen. Niemand weiß, welche Unternehmen in 10 Jahren wirklich führend sind. Das hat sich in der Vergangenheit immer wieder geändert.
Und Nokia ist ja so das klassische Beispiel irgendwie, ne? Zum Beispiel, ja, war Nokia. Weltmarktführer bei Handys und wer redet jetzt noch von Nokia?
Ja, aber da gibt es auch viele Beispiele, weil ne, man hat dann immer so eine Theorie dahinter. KI ist ja natürlich das Mega-Ding und da haben die einen Vorsprung, es geht ja gar nicht anders. Ich erinnere mich noch daran, als Exxon und so weiter die wertvollsten Unternehmen waren und da hieß es Peak Oil Theory. Ja, ja, klar, Wohlstand wächst, Verbrauch wächst, aber Öl geht im Jahr 2000 aus. Ja? Es gab die Theorie, dass wir im Jahr 2000 kein Öl mehr haben. Und also müssen die ja unglaublich wertvoll werden. Die haben ja in der Hand, was überhaupt noch geht wirtschaftlich. So, also es gibt immer dann, man plausibilisiert sich immer. Ja. Aber ganz unabhängig davon, wenn ich jetzt so eine Handvoll Unternehmen wähle nach einem bestimmten Modell, dann habe ich so eine Scheinsicherheit. In Wirklichkeit kann mir das jeden Augenblick umfallen. Wenn ich die Sache anders sehe, dann versuche ich möglichst alle Unternehmen zu kaufen, die es gibt. Auch die, die im Moment nicht gut laufen, auch die Small Caps, die jetzt lange Durststrecken hatten, auch die Value-Unternehmen. Dann investiere ich in 8.000, 9.000 Unternehmen und dann habe ich den Effekt, dass wenn es jetzt zu einem dramatischen Umbruch käme, vielleicht positiv durch eine Innovation, ja, vielleicht negativ durch so sonst was, ja, dann eine Handvoll Unternehmen wird insolvent, eine Handvoll wird profitieren, ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wie, aber ich habe sozusagen diese Gesamtmasse, die sich anpassen kann und die deswegen dazu führt, dass ich kein Risiko habe auf der langen Sicht. Während mit einer Handvoll Unternehmen habe ich immer ein Risiko auf die lange Sicht. Ja. Und das ist sozusagen erstmal die Grunderkenntnis. Ja. Demütig werden. Ich kann nicht wissen, was in 10 Jahren das beste Unternehmen ist, also kaufe ich sie einfach alle, weil ich kann wissen, dass der Kapitalismus in sich ultra stabil ist und auf Krisen weiß zu reagieren. Egal, ob ein Weltkrieg kommt oder so, der Kapitalismus hat sich immer angepasst und am Ende laufen halt Rüstungswerte besser, wie auch immer. Ja.
Das kann aber trotzdem heißen, dass es mal ordentlich nach unten geht. Ne?
Ich habe dann die Schwankungen. Ultrastabilität heißt Schwankungen zulassen. Ultrastabilität muss man sich vorstellen wie ein Trampolin. Ja? Also das eigentliche Sicherheitskonzept ist, wenn Stress kommt, muss es möglichst stabil sein. Ultrastabil bedeutet, federn zu können. Ich gehe den Stress mit. Ich lebe ihn. Also ich gebe dem System die Chance, sich anzupassen. Und erst dadurch entsteht dann die Sicherheit. Zum Beispiel, wenn jetzt, das kann man überall sehen, also zum Beispiel auch bei Immobilien. Wenn ich Häuser baue in einer Gegend, wo es keine Erdbeben gibt, dann werden die Mauern besonders dick gebaut und das ist dann besonders sicher. Wenn ich Häuser baue in einem Erdbebengebiet, dann werden die mit viel dünneren Wänden gebaut. Oben ist dann eine schwere Metallkugel zum Beispiel, sodass sie atmen können in Phasen von Erdbeben. Also sie können sich anpassen an diese Situation. Und man muss sich den Finanzmarkt eher vorstellen wie, ich habe keinen festen Terrain. Das verändert sich laufend. Und diese klassische Denke der Sicherheit ist, ich baue besonders dicke Mauern, ich nehme nur die besten Unternehmen. Oder ich gehe gar nicht in den Aktienmarkt. Das ist natürlich genauso eine Hybris zu sagen, weil ich damit mir langfristig eine Sicherheit verspreche. Und das andere ist, dass man sich halt ganz breit aufstellt und dass damit wird man unabhängig von so einzelnen ganz konkreten Veränderungen.
Die meisten Menschen denken ja an Gold, wenn es ums Thema Sicherheit geht. Was ist deine Meinung dazu?
Gut, machen wir einen kurzen Exkurs, aber dann würde ich den Gedanken gerne weitermachen. Jetzt ist es so, auch ein Organismus kann natürlich umfallen. Also in normalen Stressereignissen reagiert ein Organismus dadurch, dass er sich anpasst. Aber natürlich im Extremen, es gibt extreme Ereignisse, dass der Organismus tatsächlich zusammenbricht. Es gibt natürlich, die Welt kann untergehen zum Beispiel und die Weltwirtschaft als Ganzes wird abgeschafft. Ja, das ist natürlich möglich. Und in so ganz extremen Ereignissen hilft mir Ultrastabilität auch nichts mehr. Und dann gibt es Menschen, die sagen, das Einzige, was mir noch hilft, wenn die gesellschaftliche Ordnung in sich komplett zusammenbricht und das Privateigentum abgeschafft wird, ist physisches Gold in einem Tresor, wo ich glaube, dort habe ich noch längere Handlungsmöglichkeiten. Also es liegt dann halt in der Schweiz. Ja, kann man machen. Ich halte es für einigermaßen sinnlos, sich auf den Weltuntergang vorzubereiten. Aber das ist so die Funktion von Gold dann.
Nee, ich meine jetzt so nicht mal, wenn man jetzt an so ein Extremereignis denkt, wie den Zusammenbruch des Finanzsystems oder sowas. Aber Gold im Portfolio stabilisiert das ja auch, weil einfach Gold gerade in Krisenzeiten halt eben nicht abraucht, sondern halt eher stabil bleibt oder sogar vielleicht steigt.
Ja, natürlich. Also so gesehen, wenn ich mir jetzt überlege, was mache ich dann, wenn ich weiß, es kommen so Krisen? Okay, dann ist es halt naheliegend, dass ich mich tatsächlich möglichst ultrastabil aufstelle und nicht auf Stabilität achte. Und ich bringe mal ein Beispiel dessen, was das für die Länder bedeutet. Ja? Also zum Beispiel die Amerikaner haben komischerweise von der Corona-Krise profitiert wirtschaftlich. Die haben komischerweise auch von der Finanzkrise wirtschaftlich profitiert. Die haben auch von den Weltkriegen wirtschaftlich profitiert. Das ist eine interessante Frage, warum eigentlich? Und die Antwort ist, die haben einen Joker, was diese Antifragilität angeht. Ich bringe das mal am Beispiel eines Unternehmens. Ein Unternehmen ist dann ultra stabil aufgestellt, wenn es Liquiditätsreserven hat, dass es reagieren kann in Krisen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So. Und jetzt kann man sich das so vorstellen. Es gibt Unternehmen, die haben ja halt jetzt Kreditlinien bei den Banken. Und in der Krise sagen die Banken, nee, jetzt wird die Kreditlinie nicht verlängert. Oder jetzt geben wir euch kein Fremdkapital mehr. Oder wir stellen sogar noch das fällig. Natürlich sind diese Unternehmen in der Krise wahnsinnig betroffen. Aber stell dir vor, es gäbe ein Unternehmen, wo die Bank in der Krise sagt, ach so, na jetzt kriegt er beliebig viel Kredit und jetzt kriegt er auch beliebig gute Konditionen. Und das sind die USA. Die USA haben den großen Vorteil, dass die liquideste und als sicherst geltende Anlageklasse, ob das stimmt oder nicht, aber sie hat halt dieses Image, sind amerikanische Staatsanleihen, US Treasuries. Das ist die einzige Anlageklasse, wo ich innerhalb von Sekunden 100 Milliarden allokieren kann, ohne dass ich ein Liquiditätsproblem habe. Und immer wenn es in der Welt scheppert, zieht es Geld in den amerikanischen Staatsanleihenmarkt. Oder anders formuliert, immer wenn es auf der Welt ernsthafte Krisen gibt, haben die Amerikaner einen Wettbewerbsvorteil in der Refinanzierung. Während andere Länder, da wird das Geld abgezogen. Indien wieder als Beispiel, in der extremen Krise, die ausländischen Investoren werden ihr Geld abziehen aus Indien, weil ihnen die Risikoprämien fehlen und werden es umschichten nach Amerika. Das heißt, Indien ist dann so wie ein Unternehmen, wo in der Krise das Geld abgezogen wird und die Amerikaner kriegen es halt dann auf ein Silbertablett serviert. Und das ist so ein Beispiel, warum jetzt zum Beispiel so eine Investitionsreserve sehr gerne Währungen hat und Staatsanleihen hat, wo man weiß, da fließt das Geld hin. Das sind deutsche Staatsanleihen schon auch, das sind auch Schweizer Staatsanleihen, das sind auch eben amerikanische Staatsanleihen. Und passt Gold jetzt dazu oder passt nicht dazu, ist ein bisschen schwierig, weil die Institutionellen, die eigentlich hier die großen Bewegungen machen, die denken nicht in Gold. Ja? Die haben eigentlich eher festverzinsliche Wertpapiere. Gold kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Während das andere ist schon so ein Muster, was sich selbst bestätigt.
Mhm. Genau, aber so, das heißt, wenn ich halt etwas Stabilität in meinem Portfolio will, dann mache ich nicht 100% Aktien, sondern habe eben so eine, entweder eine Reserve, wie du sagst, halt in, zum Beispiel in Form von Staatsanleihen oder halt Gold, wenn ich, ja, nein, also wie gesagt, das hast du gesagt, das ist nicht ganz so eindeutig, ob das funktioniert. Es hat oft in Krisenzeiten funktioniert, aber hat natürlich nicht die Gewähr, ob es auch beim nächsten Mal klappt.
Ja, aber auch da Modellrisiko rausnehmen, Gold beimischen, warum nicht, ja, haben wir auch. Aber genau, also wir kommen da drauf, sehr, sehr breit streuen, auch wenn man in Unternehmen investiert ist, die einen jetzt nicht so besonders toll erscheinen. Es ist sicherer langfristig, als wenn ich eine Handvoll nehme oder eine Auswahl treffe. Dann Liquidität vorhalten in normalen Marktzeiten, wir nennen das Investitionsreserve, sodass, wenn Krisen kommen, ich tatsächlich auch nachinvestieren kann und die guten Kurse nutzen kann. Und mir damit dann auch Krisen egal sind. Wenn keine kommen, dann kann ich halt nicht das nutzen. Aber wenn sie kommen, dann habe ich den Nominalwertverlust, weil ich bin natürlich mit meinem Aktienportfolio auch in der Krise. Aber ich kann das dann auch wieder für günstige Einkäufe verwenden. Und auf die Art und Weise habe ich ein Niveau an Sicherheit, welches ich langfristig anders nicht bekommen kann.
Mhm. Heißt aber auch, ich brauche das richtige Mindset dazu. Wenn mir jetzt mein Nachbar erzählt, hey, ich habe diese und jene Aktie, sind alle durch die Decke gegangen. Und ich stehe halt in meinem breit diversifizierten Portfolio, wo ich halt eben die Marktrendite kriege und der nicht 20-30% einen Ten-Bagger habe oder sowas, dass ich dann trotzdem dabei bleibe, diszipliniert und sage, ja, okay, aber ich muss nicht der beste Anleger sein.
Ja, vor allem, es geht, wie du sagst, um Disziplin. Und da haben wir jetzt schon die Erfahrung, wir haben da eine wahnsinnige Weiterentwicklung in der Investmentkultur in Deutschland. Bei Privatinvestoren. Also ich habe ja zum Beispiel den Xtrackers Portfolio ETF seit 2008, mit dem sind wir durch harte Krisen und dann sehe ich ja immer Mittelzuflüsse, Mittelabflüsse und da habe ich halt auch lange dieses Phänomen gehabt, zum Beispiel in der Euro-Krise, dass die Kunden halt nachdem es gefallen ist, ziehen sie Geld ab und dann ist es gestiegen und nachdem es gestiegen ist, legen sie Geld wieder rein und so, das ist natürlich total sinnlos. Ja. Das hat sich aber in den letzten Jahren deutlich gebessert. Also zum Beispiel nach der Corona-Krise haben die Menschen, die breit gestreut investiert waren, wenn man sich die Datenlage anschaut, viel besonnener reagiert und haben einfach gesagt, ja okay, irgendwie wird es schon weitergehen. Und ich denke, am besten hilft folgende Überlegung. Es ist völlig egal, ob die Weltwirtschaft herrscht oder nicht. Es ist ob wir eine Weltwirtschaftskrise haben oder nicht, oder ob irgendein Land wieder ein anderes überfällt oder was weiß ich, das ist völlig egal. Wenn ich in die Weltwirtschaft als Ganzes investiert bin, also man stelle sich mal vor, die Weltwirtschaft wäre eine Holding Und ich hätte die Möglichkeit, an dieser Holding zu partizipieren. Ja? Selbstverständlich ist diese Holding nicht insolvenzgefährdet. Ja? Es wird immer irgendwas konsumiert. Ja? So. Und der Witz ist, diese Holding verdient jeden Tag Geld. Denn im Schnitt, selbst eben während Weltkriegen, selbst während Corona, im Schnitt erwirtschaften die Unternehmen immer Geld. Ja? In dem Moment, wo es irgendwo nicht klappt, werden Leute entlassen, werden die Preise erhöht, wird umstrukturiert oder es wird aus dem Markt genommen oder wie auch immer. Aber es, im Schnitt verdient die Weltwirtschaft immer Geld. Das heißt, wenn ich jetzt investiert bin, ganz breit gestreut in die Weltwirtschaft und es geht rauf und runter in der Welt, es ist egal. Jeden Tag arbeitet mein Geld, wie man dann eben sagen könnte. Das heißt, da wird jeden Tag werden Gewinne erwirtschaftet. Und mittelfristig muss ich das dann auch wieder auszahlen.
Die Weltwirtschaft kann nicht pleite gehen.
Die Weltwirtschaft kann nicht pleite gehen und sie erwirtschaftet jeden Tag Gewinne.
Andreas, vielen Dank.
Gerne. Ja.